Herzlich willkommen zum weiteren Podcast How to Baby. Meine Lieben, wer wünscht sich's nicht? Starke Babys, unser Thema heute. Worum es da geht, wie man das schafft, auch als Eltern sich Techniken anzueignen, die aus dem traditionell japanischen Bereich kommen. Das werden wir jetzt gleich mit einer Top-Expertin, nämlich Frau Karin Kalbantner-Wernicke, besprechen. Karin Kalbantner-Wernicke ist seit Jahrzehnten bekannt in Europa, aber auch in Japan für Schulungen für Baby-Ski-Azu, für Kinder-Ski-Azu mit ihrem Mann gemeinsam Shunishin. Also sprich japanische, sehr, sehr evidenzbasierte Methoden in die Elternbildung zu bringen, beziehungsweise zu den Top-Profis wie Physiotherapeuten, Kinderärzten, Hebammen, alle aus der Gruppe der Gesundheitsförderung. Hallo, herzlich willkommen, liebe Karin. Danke, dass wir heute wieder zusammenfinden, um über starke Babys und wie man sie bekommen kann, sprechen.
Ja, hallo, vielen Dank, dass ich heute über das Thema sprechen darf. Es freut mich sehr.
Wunderbar. Karin, ich hab's schon gesagt, du bist Top-Expertin, du bist seit Jahrzehnten in der Fortbildung für Shiatsu-Praktikerinnen, für Physiotherapeutinnen, Ergotherapeutinnen, Diätologen etc. tätig. Auch in Japan gibst du Schulungen und du kommst gerade aus Japan, so virtuell wie mit mir jetzt. Karin, du hast unter Azeki, das ist sehr bekannt. Wir haben es dann in den Shownotes, meine lieben Zuhörer, auch drinnen. Und der Azeki mit einem Mann ein riesiges Netzwerk aufgebaut. Und wir sind jetzt in der freudigen Situation, dass ihr dann im Juni wieder Online-Fortbildungen gibt, beziehungsweise im Herbst, im Spätherbst dann nach Österreich kommt. Ganz in der Nähe von mir, in Wiener Neustadt, werdet ihr da sein und persönlich zeigen, was man unter Baby-Shiatsu so alles versteht, was man können muss und Techniken an den jeweiligen Babys oder Puppen ausprobieren. Liebe Karin, du hast auch ein Buch rausgegeben, das heißt Entspannt ins Leben mit Shiatsu. Kannst du mal kurz sagen, welche Grundzüge Baby Shiatsu und starke Babys für dich und deinen Mann so umfasst?
Ja, wobei ich gerade mit dem Buch, das nochmal kurz, das neue Buch, was jetzt rauskommt, das heißt Baby Shiatsu mit Glücksgriffen und Zauberpunkte entspannt ins Leben. Da freue ich mich drüber. Und genau das umfasst es nämlich. Also wenn man bei uns hier im Westen Baby Shiatsu hört, dann denkt man, naja, die drücken so ein bisschen an den Babys rum. Aber einmal ist Shiatsu natürlich in Japan eine staatliche Ausbildung mit Prüfung und vergleichbar bei uns mit Physiotherapie-Ausbildung, Ergotherapie-Ausbildung. Und das Baby-Shiatsu oder das starke Babys-Konzept, und das ist schon eigentlich das Wort dafür, besteht aus mehreren Bausteinen. Und das heißt, klar, wir benutzen einmal diese Berührungstechniken, die aus dem klassischen japanischen Shiatsu kommen. Da können wir nachher nochmal dazu sagen, dass es da mittlerweile ja ganz viel Forschung dazu gibt. Es gehört aber auch dazu Handling, also wie nehme ich Baby hoch, wie lege ich es ab, warum mache ich das so. Es gehören dazu ganz viele Stärkeübungen für Eltern, weil gerade für junge Eltern bleibt ja die Kraft manchmal auf der Strecke oder es gibt dann Situationen, wo die Nerven doch sehr angespannt sind und da ganz viele so Technik, kleine Techniken, wie man sich das selber wieder stärken kann. Und was uns halt auch wichtig ist, das ist wirklich nochmal Wissensvermittlung, dass Eltern einfach verstehen, wie funktioniert oder wie läuft die Entwicklung, wann macht ein Baby was. Und da fasziniert mich halt schon auch so ein bisschen diese japanische Philosophie, die hier reinkommt, dass manchmal ist einfach Zeit lassen wichtig. Nicht nur immer noch schneller, noch besser, sondern dieses Zeit lassen, dieses Beobachten, was steht an, wie kann ich unterstützen. Und noch ein japanisches Konzept, was ich ganz toll finde, ist Wabi-Sabi. Das heißt, es muss nicht perfekt sein und eben Eltern müssen nicht perfekt sein.
Ja.
Ja, es ist
Superschön, superschön. Das ist, die, ich glaube, der Aufhänger unseres heutigen Podcasts gleich einmal zu Beginn. Alle, die da jetzt zuhören, bitte, bitte, bitte aufschreiben mit Wandmalerei oder Bild oder fotografieren, auf den Kühlschrank hängen. Eltern müssen und können nicht perfekt sein. Dieser Anspruch ist erst in den letzten Jahren in unserer übertechnokratisierten Gesellschaft und überinformierten Gesellschaft so gekommen, dass jeder glaubt, er muss alles richtig machen. Und ich glaube, das ist das Schädlichste für Eltern und Kind. Also das bedeutet Stress, und Stress ist das Gegenteil von der japanischen Methodik. Aber, liebe Karin, lass uns jetzt nochmal dieses Bild aufzeichnen. Ihr vermittelt die Techniken an die Eltern. Die brauchen natürlich das ein bisschen anders als die Profis, die Shiatsu schon können, die Physiotherapeuten, die Ergotherapeutinnen etc. Die wissen ja schon, die haben ja schon eine gemeinsame Sprache mit euch. Hast du da diese Lehrinhalte ein bisschen adaptiert?
Ja, also diese Ausbildung, von der du vorher gesprochen hast, die richtet sich jetzt ja wirklich an Profis. Also an Profis, die dann nachher... Also wir betrachten uns ja als Wegbegleiter von Familien im ersten Lebensjahr. Also das ist immer die Idee, die Eltern sind die kompetenten Personen für das Kind und wir unterstützen. Und das heißt, diese Profis, die wir ausbilden, die können nachher entweder in der Einzelarbeit Eltern unterstützen oder dann in Kursen. Mhm. Und wir haben halt ganz viele Eltern, die in unsere Kurse kommen, die entweder über Entwicklungsschritte verunsichert sind oder die sich sowieso noch unsicher fühlen. Und ich meine, das ist ja so das, was du ja auch mit How to Baby unbedingt machen willst, den Eltern einfach aufzeigen, den Weg, dass sie nicht alles ausprobieren, sondern ihren eigenen Weg finden. Und da wollen wir unterstützen.
Ich möchte mit How to Baby den Weg aufzeigen, dass wir hier natürlich eine unglaubliche Fülle an Informationen haben über diverseste Kanäle. Social Media spricht da für sich, aber dass da auch extrem viel Informationen oder schlichtweg falsche Informationen kommen und Eltern sich um sehr viel Geld in die falsche Richtung entwickeln und bewegen manchmal, wenn sie wirklich um Hilfe bitten, in der vulnerabelsten Lebensphase. Und deshalb frage ich dich jetzt, Karin, nachdem du da 40 Jahre wirklich direkt mit Eltern und Menschen, die Eltern begleiten, arbeitest, was versteht man in Japan, du sagst, es ist eine staatliche Ausbildung, unter dieser Qualitätssicherung? Was muss man da beherzigen?
Also das allererste, und das ist mir in unseren Ausbildungen ein Riesenanliegen, ist, unsere Grenzen zu kennen. Ich versuche es mal diplomatisch auszudrücken. Wenn man sich mal anguckt, wer sich alles so im Babybereich tummelt und Ausbildungen anbietet, wo ich einfach so manchmal denke, ja, da ist so wenig Verständnis über Entwicklung dahinter. Also Grenze heißt einfach, dass ich weiß, wo können wir begleiten und wo ist unsere Begleitung zu sagen, pass mal auf, jetzt braucht ihr was anderes. Oder jetzt wäre es vielleicht gut, danach zu gucken. Also einfach zu sehen, ja, wo liegen unsere Kompetenzen, die auch ganz klar sozusagen einzuhalten, das ist ganz wichtig. In Japan ist dieses Thema Respekt. Genauso wie man Japan ja auch immer fragen würde, bevor man jemanden berührt, darf ich dich berühren? Was wir auch bei den Babys so machen, dass wir das fragen sozusagen.
Schön.
Also dieses Respekt ist uns ganz wichtig, unsere Grenzen zu kennen und die Eltern wirklich als die kompetenten Personen zu betrachten. Also nicht wir, die jetzt wissen, was für die passt, sondern gemeinsam diesen Weg zu finden. Und das ist schon auch so ein Stück die japanische Philosophie dahinter.
Gemeinsam den Weg finden, nämlich mit dem Baby, das ja eine eindeutige Sprache spricht, schon im Mutterbauch und dann später natürlich nach der Geburt ganz viele Signale sendet, und diese Signale richtig zu verstehen, die Sprache des Babys sich anzueignen und dann mit euch gemeinsam Lösungen für den Alltag zu finden. Starke Babys, was versteht man in Japan darunter?
Also starke Babys heißt einfach, also ich habe ja hier vor vielen, vielen Jahren meine Ausbildung gemacht als Kinderphysiotherapeutin und war damals einfach, vor 40 Jahren war natürlich der Stand ganz anders wie heute. Aber wir haben immer nur nach den Defiziten geguckt. Wir haben geschaut, was können die Kinder nicht? Und dann habe ich zum Teil Kinder mit im Alter von 4 Jahren bekommen, die hatten eine Liste mit, was sie alles nicht können. Und darüber haben die Eltern gar nicht mehr gesehen, was sie eigentlich alles Wunderbares können. Also dieser Blick wurde so verstellt. Und diese japanische Vorstellung ist, die Kinder bringen alles mit. Und unsere Aufgabe ist, dieses Umfeld zu schaffen, wo die all ihre Potenziale entfalten können, und zwar individuell. Ja, und wir haben, wenn wir uns die Entwicklung angucken, haben wir, ich sage immer, unsere kleinen Olympioniken, die sind vielleicht motorisch schon, ja, und haben nicht so viel Zeit für die Sprache. Dann haben wir unsere kleinen lieben Quasselstrippen, die haben auch mal nicht so viel Geld, so viel Zeit übrig für die Motorik. Also individuell zu gucken, läuft es weiter, aber weißt du, diese tiefe Grundüberzeugung, die haben alles mit. Und wir schaffen einfach den Raum, also wir schaffen den Erfahrungsraum, wo sie ihre Potenziale erfalten können. Und das hat mir so in dieser japanischen Philosophie dahinter gefallen.
Mhm. Ist auch wunderschön, vor allem das Stichwort Respekt, Weil man auch dem Baby gegenüber vom ersten Moment an Respekt leben darf und muss. Und jetzt gleich meine Frage, diese Lehre, die du dann weitergibst, gerade im Babybereich, also gerade wenn sie ganz, ganz klein und neu zur Welt gekommen sind, bis zum dritten Lebensjahr, das ist ja auch unser Schwerpunkt. Mhm. Welche Techniken gibst du dann jetzt einmal vorab den Profis, also den Physiotherapeutinnen etc.? Wie schaut so ein Lehrgang circa aus? Wie kann man sich das vorstellen?
Also, wir haben ja mal diesen Slogan geprägt, das Beste aus zwei Welten, und so verstehen wir uns. Also wir unterrichten ganz klar neues Entwicklungsbindungswissen aus der Forschung. Und es passiert ja so viel, dass wir jedes Jahr da unsere Kurse schon wieder anpassen müssen an den neuesten Forschungsstand. Und parallel dazu unterrichten wir eben dieses alte traditionelle japanische Wissen und das Meridian-Entwicklungswissen. Und das Spannende ist, dass das zusammen so einen ganz neuen Blickwinkel nochmal auf Entwicklung und Verhalten gibt. Also, okay. Und das ist, was wir als Feedback bekommen, von Kinderärzten angefangen, von Kollegen oder von allen, die im Bereich von Frühförderung arbeiten, dass viel von dem Verhalten, sowohl von Eltern als vom Baby, nochmal wie ein anderes Verständnis entwickeln. Und dann ganz gezielt da unterstützen können, wirklich mit so wenig einfachen Techniken.
Schön. Das wäre jetzt auch eine Frage, die mir direkt dazu einfällt, weil du bist natürlich schon seit vielen Jahren in Deutschland, Österreich, Schweiz und international tätig. Viele, viele Österreicherinnen und Österreicher haben sicher Azeki-Schulungen schon gemacht, gerade aus der Shiatsu-Ecke. Aber du hast jetzt betont, dieses Wissen ändert sich sehr rasch. Es kommt immer wieder neue Forschung dazu und ihr adaptiert dann die Lehrinhalte. Kannst du ungefähr abschätzen, Karin, wie viele Pros ihr schon ausgebildet habt, jetzt in erster Linie in Österreich?
Also ganz genau kann ich es nicht sagen, aber ich habe mal so überschlagen, es sind also so etwa insgesamt im deutschsprachigen Raum sind es etwa, würde ich sagen, so 1500, 1600 Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Also im deutschsprachigen Raum Schweiz, Deutschland, Österreich. Und Österreich, ich kann es nicht ganz genau sagen, ich wollte heute noch einen Computer gucken, aber wir hatten ein schlimmes Gewitter, dass ich mich nicht getraut habe, den dann hochzufahren.
Okay, und du warst ja auch in Japan heute schon. Also das heißt,
ich habe einen Japan-Online-Kurs und gebangt, dass das Gewitter mir nicht vorher noch den Computer ausfallen lässt. Also ich schätze mal, dass wir in Österreich, würde ich mal schätzen, 300? Mhm. Aber das ist jetzt wirklich eine Schätzung, ich kann es nicht so genau sagen, aber ich schätze auch den Um diese Zahl rum wird sich's bewegen. Und viele Kollegen aus dem Bereich, die einen Shiatsu-Hintergrund kriegen, aber auch Hebammen, aber auch durch meinen Mann, der ja über die IGJM ja auch viel in Wien diese schon die Schimpffortbildungen gibt für Ärzte, die darum wieder dann das Baby-Shiatsu kennengelernt haben, diese Verbindung. Also das Netzwerk ist größer, aber die praktisch arbeiten, würde ich mal so schätzen.
Gut. Aber wenn die jetzt, sagen wir, zum Beispiel vor 5 Jahren die Ausbildung bei euch gemacht haben, können die wieder was Neues lernen, wenn sie jetzt nochmal mit euch zusammentreffen?
Ja, deswegen gibt es bei uns ganz regelmäßig, und das ist mir ganz, ganz wichtig, es gibt ganz niedrigschwellig unseren Online-Stammtisch, wo wir uns immer über neue Sachen austauschen. Und wir haben immer 2-mal im Jahr ein Online-Update-Abend laufen, wo wir wirklich diese neuen Sachen, weil was mich so fasziniert, ist, dass ganz viel von diesem traditionellen Wissen wirklich mittlerweile wissenschaftlich bewiesen ist. Also zum Beispiel, wie ich damals in den 80er von Japan zurückkam, nach meiner Ausbildung, die ja mit Shiatsu angefangen habe, da wurden wir so als esoterisch belächelt. Mhm. Und mittlerweile findet so viel Forschung über diese Berührungsqualität Druck statt, also ursprünglich aus dem autistischen Spektrum kommend, aber wir waren ja gerade auf dem großen Kongress, wo wir ja auch diesen Vortrag von Professor Schleib, dem Faszienforscher, gehört haben, diese unterschiedliche Wirkung, wenn ich Berührung Druck mache oder Berührung mit Streichung mache, dass es einfach im Gehirn 2 verschiedene Sachen macht. Das heißt, so viel von den Dingen, die wir empirisch schon immer wussten, werden jetzt endlich bewiesen. Und da denke ich immer, ja, wir haben es schon gewusst.
Natürlich, die Menschheit hat so vieles schon gewusst, wieder vergessen, wieder weggestellt, wieder belächelt, weil dann halt andere Strömungen kommen. Es war ein sehr kognitives Jahrhundert, vor noch nicht allzu langer Zeit. Und das scheint sich jetzt dem Ende zuzubewegen. Nicht umsonst kommt ja auch der Nobelpreis in diese Richtung zu dem Thema Prorezeptoren. Aber wir haben es ja auch im Kongress gehört und gesagt, wo ja wirklich hunderte Hebammen und Kinderärzte sich zusammengetroffen haben, Gott sei Dank wieder mal auch persönlich mitunter. Da haben wir ja auch gehört, respektive ich habe es auch, glaube ich, ganz kurz erwähnt, diese Forschung, dass wir wissen, dass Nicht-Berührung genauso schädlich ist wie 15 Zigaretten am Tag. Das ist immer der schönste Vergleich für mich, die aus der Prävention kommt. Also Nicht-Berührung macht krank. Und nachdem wir jetzt wissen, dass ganz viele Eltern diese Unsicherheit in sich auch tragen und glauben, etwas falsch machen zu können bei den ganz Kleinen, die brauchen sicher diese Stärkung, ihre eigene Berührungsfreude wieder zu aktivieren, um dann starke Babys zu machen. Berührungsstarke Babys, sich zu spüren, oder?
Und da ist halt durch diese relativ einfachen Techniken, Berührungsqualitäten, diese Abläufe, die wir haben, bekommen halt Eltern wirklich so ein Werkzeug an die Hand, was ihnen Sicherheit gibt, wo sie dann aber auch lernen, hey, wenn mein Baby Blähungen hat, dann kann ich das machen, oder wenn mein Baby da unterstützt, also ich sage immer die Herausforderungen im Babyalltag, so dass ich dann nicht 100 verschiedene Dinge ausprobiere und das Gefühl habe, es funktioniert nicht, sondern ich habe ein Werkzeug gelernt und das kann ich einsetzen. Und eine Mama, das fand ich so schön, die hat mal gesagt, Babyshiatsu einmal gelernt, kann ich das ganze Leben für die ganze Familie gebrauchen, von den großen Kindern bis zum Opa.
Und für die Nachbarn, wenn sie böse werden.
Ja, gerade zum Beispiel hier in der Hand, da haben wir ja einen so einen wichtigen Punkt, der heißt Palast der Nervosität.
Ja.
Der ist zum Beispiel bei den kleinen Babys unterstützt der das Trinken und das Saugen, gerade bei unseren Babys, die da eine Schwäche haben oder den Frühchen. Bei den Eltern wirkt der beruhigend. Also man sieht, für die ganze Familie nutzbar.
Gut, das heißt, in der Fortbildung, um wieder zurückzukommen, für die, ich sage jetzt einmal Pros, gibt es dann online und auch direkt ganz konkrete, praktische Beispiele, aber auch Inhalte, wie hat sich alles weiterentwickelt, in welche Richtung geht man international, und gerade diese Forschung eben mit den Rezeptoren, wie du sagst, Faszien etc., das wirft jetzt ein ganz anderes Bild schon auf, aber die Eltern bekommen wiederum andere, niederschwelligere Informationen. Habt ihr da schon etwas im Visier, dass man auch Eltern ganz speziell, und zwar nur Eltern oder werdende Eltern, vorbereitet, schult?
Ja, also da muss ich jetzt gleich mal das Beispiel Babycouch bringen.
Ja, super.
Ja, das haben wir ja sogar online mittlerweile und es ist so schön, wie toll das angenommen wird. Das heißt, die Profis, die müssen einfach wissen, warum, wieso mache ich was und wann. Und die Eltern Die lernen das auf spielerische, leichte Art, so dass sie das für den Tag wirklich, also für den Alltag nutzen können. Ja, mhm. Aber die Profis müssen einfach wissen, welche Auswahl sie dann treffen und den Eltern mitgeben.
Ja. Ja,
also insofern unterscheidet sich das dann, was die Eltern in den Elternkursen lernen und was die Profis lernen.
Die Eltern, die Mamis und Papas werden wahrscheinlich in erster Linie mit dem Wunsch zu euch kommen, zu sagen, okay, wie du sagtest, was ist, wenn sie Blähungen haben, wenn sie viel weinen, wenn sie sich neu, also anders entwickeln. Wir wissen, Babys gerade im ersten Lebensjahr sind ja unglaublichen Entwicklungsstufen unterworfen, sind dann schlaflos oder gerade bei der Essensumstellung, beim Abstillen etc. gibt es immer wieder diese sehr vulnerablen Zeitspannen und da kann man dann unterstützen durch dieses Shunishin, nicht wahr? Und vor allem durch Shiatsu.
Genau. Genau das ist der Punkt, da diese Werkzeuge zu geben. Und sehr häufig haben wir halt, wie gesagt, diese Eltern, die sagen, mein Baby tut sich ein bisschen schwerer. Das haben die Eltern irgendwo beobachtet. Sie vergleichen sich ja oft. Ja, das tut sich da ein bisschen schwerer und der Kinderarzt sagt, das verwächst sich. Und die Mama fühlt sich sehr verunsichert und möchte einfach auch eine Beratung.
Ja.
Ist das in Anführungszeichen normal?
Normal.
Muss man was tun oder was auch immer? Ja. Und da sind wir halt auch sehr tätig, um da auch Unterstützung anzubieten.
Liebe Karin, mir fällt jetzt, weil du sagst, aktualisiertes, qualitätsgesichertes Wissen. Und das ist mir ja so wichtig. Wir haben jetzt gerade eine der stärksten Krisen hinter uns. Das ist die Corona-Krise. Wir haben aber auch den Ukraine-Krieg. Wir haben eine Vielzahl von Mamis, die mit ihren Kindern kommen. Wir haben damit traumatisierte Kinder. Und wir haben auch unsere Kinder, die schon durch die Corona-Krise traumatisiert sind, Angst haben. Da haben sich unglaubliche psychische Bedürfnisse und Bedarfe entwickelt. Jetzt seid ihr gerade auch in der Forschung mit Spezialistinnen und Spezialisten zum Thema Traumatisierung. Ich glaube, da seid ihr auch ziemlich stark schon am Entwickeln von neuen Methoden. Stimmt das?
Ja, und zwar, wir starten jetzt in Zusammenarbeit mit der Stadt Wiesbaden, wo wir ja herkommen.
Ja.
Starten wir oder haben das jetzt gestartet, dieses Projekt für traumatisierte, geflüchtete Kinder aus der Ukraine.
Wow.
Und da ist es jetzt so, da wird schwerpunktmäßig Shunishin, diese japanische Kinderakupunktur, eingesetzt, wo wir ja gerade jetzt von Kinderpsychiatern, die mit der Methode arbeiten, schon wissen, welche große Erfolge die haben. Mhm. Und unsere Kollegen in Japan, die waren ja nach Fukushima da mit dem Einsatz.
Gleiche Assoziation. Ich habe soeben daran gedacht, Fukushima 2011, die hatten natürlich auch da einiges zu heilen. Ja.
Und die waren da im Einsatz und haben dann dort eine Kombination gemacht aus Shunishin und aus Techniken aus dem Babyshiatsu. Mhm. Und wir haben uns mit den Kollegen in Japan kurz geschlossen, weil Thomas ist ja da Ehrenmitglied der japanischen Gesellschaft. Und die haben uns praktisch auch ihre ganzen Abläufe, mit denen sie großen Erfolg hatten, jetzt durchgegeben. Und die haben wir jetzt im Abgleich wiederum mit den Kinderpsychiatern modifiziert und haben jetzt hier bei uns in Wiesbaden das Modellprojekt laufen. Und wenn jetzt praktisch sich das so bewährt, wie das hier läuft, das heißt, die Kinder werden zum einen behandelt, aber zum anderen geben wir halt ganz wichtig jetzt aus den Babyshiatsu-Techniken den Eltern Dinge an die Hand, was sie tun können. Das ist ja wieder wichtig, die Kompetenz wieder zu stärken.
Ja.
Und wie gesagt, wenn sich das jetzt so bewährt, dann haben wir schon eine Menge Kollegen, die in den Startlöchern stehen, die das dann in ihren Städten sozusagen machen wollen. Also da sind wir gerade dran.
Schön. Hoffentlich kommt es auch bald nach Österreich, also dass man das international so schnell wie möglich den Teppich ausrollt. Eine Frage zum Thema Japan und deren Ergebnisse nach Fukushima und nach diesen Traumatisierungen. Haben die japanischen Kinder heute auch durch die Corona-Krise, wir wissen, in Japan war es ja auch mitunter sehr stark, also die Auswirkungen, haben wir da auch schon Ergebnisse? Hast du was gehört aus Japan, wie man dort damit umgeht mit den Kindern? Haben die ähnliche Begleiterscheinungen wie die deutschen und österreichischen Kinder?
Nein. Einmal ist es so, in Japan ist das Tragen von der Maske eine Selbstverständlichkeit. Also das Tragen von der Maske ist einfach wieder eine Frage von Respekt. Wenn ich einen Schnupfen habe, dann setze ich eine Maske auf, um jemanden anzustecken. Also diese ganzen Diskussionen, die wir hier hatten über Maske, würde in Japan nicht diskutiert, weil es ist selbstverständlich. Und in Japan hatten sie nicht diesen harten Lockdown, wie wir hier. Also die Kinder waren zum größten Teil in der Schule. Es war zwischendurch mal kurz Online-Unterricht, aber es war nicht so wie bei uns. Also insofern haben wir nicht diese so massiven Auswirkungen, wie wir es jetzt bei unseren Schulprogrammen hier in den Schulen erleben.
Sie hatten aber ein sehr vehementes Einreiseverbot. Japan war zu.
Ist immer noch. Also wir werden ja jetzt geflogen, wir durften ja nicht.
Ja.
Es ist immer noch, ab Juni soll es aufgehen, aber es ist immer noch nicht so ganz klar. Also Japan hat einfach dicht gemacht, außer zur Olympiade.
Ja.
Aber wie gesagt, da der Lockdown nicht so strikt war und einfach diese Maskendiskussion, also von Anfang an sofort Maske getragen wurde, glaube ich, hatte das einen großen Einfluss, dass es nicht so stark wurde wie bei uns.
Okay. Und wie wir gesehen haben, dass die ganz Kleinen und Kinder bei uns ja auch mit dem Maske tragen, da wird ja jetzt noch diskutiert, das ist ja bei uns völlig neu, wie viel Einfluss das auf die Babys hat, weil die Mimik ist natürlich schon essentiell für den Spracherwerb etc. Aber da müsste man dann halt auch noch mit euren dementsprechenden Kenntnissen und mit multiprofessionellen Netzwerken sprechen. Welche Auswirkungen hat das auf die Kleinsten?
Ja, und ich glaube vielleicht auch, weißt du, weil in Japan das so verankert ist in der Kultur, wird vielleicht auch anders damit umgegangen oder reagieren die Babys vielleicht anders drauf wie bei uns, wobei wir jetzt gemerkt haben, am Anfang waren die Babys irritiert und dann sind die aber relativ schnell damit klargekommen.
Ja. Babys kommen generell sehr leicht klar, weil von denen können wir einiges lernen. Aber jetzt wieder zurück zum Podcast. Grundanliegen, starke Babys. Was wünschst du dir, Karin, für die Eltern, für die Professionisten? Wie sieht deine Zukunft aus?
Also ich wünsche mir ein großes Stück Gelassenheit und Stärke. Gelassenheit, also dass Eltern gelassener mit vielem umgehen, dass sie die Stärke haben, dass sie die Kompetenz in sich spüren. Und ich wünsche mir ganz stark, das ist so das japanische Erbe, dass wir die Babys auch schon als Persönlichkeiten betrachten. Also nicht über einen Kamm scheren, sondern wir haben ja lauter Persönlichkeiten, von denen du auch nie weißt, wie sie heute gelaunt sind. Also heute in der Behandlung finden sie es ganz toll, morgen kannst du machen, was du willst, sie wollen nicht. Und einfach dieses Wertschätzen. Wir haben hier schon Persönlichkeiten, die alles mitbringen. Und dieses Individuelle zu stärken, wäre mir so ein großes Anliegen. Und ich denke, das ist, was unsere Gesellschaft in Zukunft brauchen wird. Wenn wir alle gleichgeschaltet sind, das klappt nicht.
Gar nicht, wie wir jetzt sehen, weil wir haben uns ja ziemlich in den Haaren ob dieser Gesundheitsdiskussionen. Also wir sind sicher nicht gleichgeschaltet und so wie es aussieht, werden wir es auch noch lange, Gott sei Dank, nicht sein. Das wünscht man sich vielleicht seitens diverser Regierungen oder Industrien, aber wir werden da nicht mitspielen, hoffentlich. Das sage ich euch allen, meine lieben Zuhörerinnen. Bitte, bitte bleibt bei euch und vergleicht euch nicht so stark. Was kann das Nachbarbaby, was kann das Baby der Freundin? Wie die Karin Wernicke gesagt hat, ja, jedes hat seine eigene Dynamik, seinen eigenen Zeitablauf und seine eigenen Stärken. Das eine ist eben sehr sprachentalentiert, lesetalentiert, das nächste ist sehr sportlich und alles ist gut und alles wird in irgendeiner Form zum jeweilig richtigen Zeitpunkt gelernt. Ganz kurz, Karin, starke Babys, das wünschst du dir, das hast du wunderschön gesagt, aber die Frage ist, wie kann man auch sicherstellen, Qualität sichern, dass hier das richtige Wissen durchsickert, ja, weißt du, ich vergleiche das jetzt, danke, dass du die Babycouch genannt hast, das ist ja eines unserer oder das älteste Förderprojekt, das meine Firma und mein Team betreut seit 12 Jahren und wir haben natürlich in diesem Projekt auch Ernährungsworkshops und da sehen wir, dass qualitätsgesichertes Wissen weiterzugeben an die Kinderärzte, an die Hebammen etc. unglaublich viel bringt. Wie kannst du das sichern mit Baby Shiatsu?
Meine große Vision über die ganzen Jahre war, dass wir es geschafft haben, die Methode und die Ausbildung universitär über die St. Elisabeth-Universität zertifizieren zu lassen.
Okay.
Also das war einfach mir so ein großes Anliegen, um uns halt abzuheben mit mit Leuten, die sagen, na ja, ich mache Erwachsenenscherz, übertrag das jetzt einfach auf Babys, weil das so nicht funktioniert, weil du einfach das Hintergrundwissen haben musst. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass wir es vielleicht schaffen, hier noch mehr in so Forschung, wissenschaftliche Begleitung zu kommen. Also wir haben jetzt vielleicht, wenn alles jetzt gut geht, wir haben es durch die EDI-Kommission bekommen, werden wir wahrscheinlich in Holland in der Klinik für Frühchen ein Projekt starten. Da sind wir gerade dran, was dann auch wissenschaftlich begleitet werden soll. Wir haben ja noch dieses andere Projekt laufen für die Begleitung von Familien mit herzkranken Babys. Also dass wir einfach mehr solche Projekte nochmal haben, die wissenschaftlich begleitet und ausgewertet werden, das wäre mir ein Herzenswunsch.
Wunderbar. Das heißt, in die Spezialisierung zu gehen nach diesen individuellen Bedürfnissen. Wie du sagtest, Frühchen haben ganz andere Entwicklungsphasen und auch wieder jedes Frühchen ist anders. Ja, das eine kommt sehr gut zurecht mit dem sehr, sehr viel früheren Geburtszeitpunkt, das andere weniger. Aber sie haben, wie wir jetzt wissen, und da gibt es ja auch Forschung, die ganz, ganz neu ist, ich habe jetzt letzter Tage erst gelesen, der plötzliche Kindstod steht im engen Zusammenhang mit der Frühgeburt. Also dass frühgeborene, sehr zarte Babys offenbar diesen Sudden Infant Death Syndrome SIDS leichter erleben respektive haben als normalgewichtige, normalgeborene Kinder. Da gibt's ganz viel zu tun, Karin. Da gibt's ganz, ganz viel internationalen Austausch. Ich freue mich auf all deine Ergebnisse. Eines, das wir eben heute besprechen in diesem Podcast, ist diese traumatisierten Kinder. Dieses Projekt, das ihr da jetzt durchgeht in Wiesbaden, freue mich sehr, wenn wir da die Ergebnisse hören, dass wir sagen, okay, das und das hat's gebracht. Und es freut mich sehr, wenn ich von dir höre, dass ein Elternlehrgang entsteht, weil auch da bin ich sehr, sehr gespannt auf die Arbeit des Ehepaars Karl Bandner-Wernicke, die da ja einen Elternkurs machen. Ja, also das würde ich gerne nach Österreich herholen und ganz viele Netzwerkpartnerinnen und Partner mit euch zusammentun und verweben.
Vielen Dank.
Na, ist ganz wichtig, weil dieses Thema starke Babys bedeutet ja für uns, das ist ja nicht nur unegoistisch, starke Babys bedeutet in einiger Zeit eine starke Gesellschaft und ja. In dem Moment, wo wir dann wirklich alt und betagt sind, haben wir eine starke Gesellschaft, die uns dann hoffentlich in einer empathischen, in sich ruhenden Kraft und Resilienz auffängt.
Ja.
So geht der Kreislauf, so denken auch die Japaner und so hoffe ich, dass auch ihr denkt, liebe Zuhörerinnen, dass ihr wisst, okay, wir können alle etwas tun. Viel Austausch, viel miteinander sprechen, viel sich gegenseitig empfehlen und nicht einfach irgendwas ausprobieren. Wenn ihr unsicher seid, ob die eine oder andere Methode beziehungsweise auch Hilfe, die ihr sucht, das Richtige für euch und eure Babys ist beziehungsweise sind, dann bitte schreibt uns. Unter howtobaby.info sind wir jederzeit im Dialog gerne mit euch, beziehungsweise unter howtobabypodcast. Schreibt mir, ich beantworte das persönlich oder leite es weiter an die Karin Karl Bandner-Wernicke und wir sind für euch da. Bitte schreibt oder lest euch durch, informiert euch. Ja, und empfehlt unseren Podcast. Karin, was bringst du mir noch aus Japan mit? Welche schöne Verabschiedung kann ich heute noch durch den Podcast bringen?
Ja, ich habe einen Satz, das ist so mein absoluter Lieblingssatz. Der heißt, ich weiß nicht, wo er herstammt. Also wenn denn jemand da Anspruch drauf hat, entschuldige ich, dass ich nicht weiß, wer der Autor ist. Der heißt, gute Eltern bereiten nicht den Weg für ihre Kinder vor, sie bereiten ihre Kinder auf den Weg vor.
Schön. Super schön, Gänsehaut. Danke vielmals, liebe Karin. Danke für deine Zeit, dass du heute, trotzdem du schon in Japan warst, auch Zeit für mich hattest. Ich freue mich sehr, wenn wir uns in Österreich sehen. Und ihr, meine Lieben, ihr sollt wissen, Karin und Thomas Wernicke kommen im Herbst nach Österreich, hier nach Niederösterreich. Wir haben es auf unserer Homepage. Wir werden es gerne weiter auch im Podcast verlinken. Und ich glaube, im Juni startest du schon schon mit der ersten Fortbildungsserie, Karin, gell? Es ist genau, online.
Genau. Im Juni sind diese zwei Online-Tage, wo wir schon mal, also Theorie und auch schon Praxis machen. Und dann ist eben der praktische Kurs dann im Herbst, worauf ich mich riesig freue.
Ich mich auch. Euch einmal bei der Arbeit zusehen zu dürfen. Liebe Karin, lass deinen Mann sehr, sehr lieb grüßen. Er war ja schon bei mir im Podcast mit dem Thema Shunishin. Euch ganz viel Kraft, einen wunderbaren Sommer, einen gesunden und ja, auf ein baldes in demnächst, würde ich sagen, im internationalen Austausch. Habt einen wunderschönen Abend, Karin. Und euch sage ich, danke fürs Zuhören. Seid ebenso positiv, seid sehr, sehr bedacht, dass ihr das größte Kapital zu Hause habt, nämlich eure Babys. Und ja, macht starke Babys aus ihnen. Und seid selbst immer offen für Neues, vor allem für neue Methoden. Ich sage danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeisein. Wünsche euch eine wunderschöne Zeit, eine magische Sommerzeit. Alles Liebe. Ciao, ciao.